Und die Bedeutung davon, dass ja nicht nur die Klimakrise, sondern eben diese ganzen anderen ökologischen Systeme tatsächlich am Zusammenbrechen sind und vieles davon auch irreversibel ist, wird nicht verstanden. Und wird auch sehr, sehr stark immer aufgewogen gegen mögliche Risiken von ökonomischen Krisen, die ganz viel eben mit so einem Festhalten an einer Wachstumsideologie zu tun haben.
Es gibt jetzt keine empirische Basis dafür, dass grünes Wachstum bezüglich der multiplen Umweltschäden schnell genug umsetzbar ist mit einem sehr technologischen Fokus. Und es ist aufgrund von verschiedenen Mechanismen sehr unwahrscheinlich, dass sich das in der Zukunft ändert.
Dass es sich lohnt, tiefer zu fragen, grundlegende Alternativen weiter in den Blick zu nehmen, auch wenn sie vielleicht aktuell nicht so durchsetzbar erscheinen, weil sich die Situation auch längerfristig ändern kann. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse passieren nicht linear, sondern in starken Zyklen, in denen es Prozesse von radikaler Beschleunigung gibt, auch soziale Kipppunkte, die ausgelöst werden, aber auch vorbereitet werden müssen, durch eben Prozesse in sozialen Bewegungen, in der Gesellschaft selber, durch entsprechende Debatten da.
Ich glaube, es bräuchte eine deutlich stärkere außerparlamentarische Linke, die sich als Alternative positionieren kann und die eine Art von Gegenmacht aufbauen kann, um für Verbesserungen im Hier und Jetzt zu streiten und eben diesen Machtverhältnissen etwas entgegenzusetzen, gesellschaftliche Solidarität aufzubauen, zu verhindern, dass Teile der Gesellschaft, Teile der Lohnabhängigen gegeneinander ausgespielt werden, dass gegen Migrantinnen gehetzt wird und nach unten getreten wird. Und ich glaube, dass es dafür genau diese Entwicklung bräuchte, dass man wieder zurück in die Arbeitsplätze, zurück in die Nachbarschaften, an die Basis geht, um diese Organisation und diese gesellschaftliche Solidarität wieder aufzubauen.
Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge unseres Economists for Future Podcasts in Kooperation mit Future Economies. Ich bin Valentin Sagwoskin und moderiere diese Folge heute gemeinsam mit Hanna Heller.
Hallo, auch ein Hallo von mir. Schön, dass ihr da seid.
Ja, heute geht es um das Thema Wohlstand innerhalb planetarer Grenzen, nachhaltiges Wachstum oder wachsende Nachhaltigkeit. Dafür haben wir drei ExpertInnen eingeladen. Leider ist eine davon kurzfristig krank geworden, Professorin Daniela Gottschlich, die feministische Nachhaltigkeitsexpertin ist. Wir hoffen, wir können diese Perspektiven ein bisschen noch einbringen hier oder in einer weiteren Folge noch mal vertiefen. Aber wir freuen uns, dass wir zwei andere Gäste da haben, Matthias Schmelzer und Lorenz Kaeser.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Lorenz, hi, schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Genau, du promovierst ja noch an der Universität in Lausanne zu Wachstumszwängen und hast gerade ein Paper im Veröffentlichungszyklus zu Theorien von Wachstumszwängen und hinterfragst sozusagen, ob wir eigentlich vom Wachstum abhängig sind und was es da für Theorien zu gibt, oder? Willst du dazu noch was sagen kurz?
Genau, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Also in dem Paper geht es darum, eine Übersicht zu zeigen über verschiedene Theorien, über verschiedene Ansichten dazu, woher eigentlich Wachstumszwänge und Wachstumsabhängigkeiten in unserem gesellschaftlichen und Wirtschaftssystem herkommen. Das heißt, dass es quasi ohne Wachstum momentan Menschen auf verschiedenen Ebenen schlecht geht, sei das durch Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit oder auch, dass Leute sich weniger Konsummöglichkeiten leisten können, dadurch weniger glücklich sind oder auch auf ganz anderen Ebenen wie in der Staatenkonkurrenz, dass Staaten weniger Militärinvestitionen tätigen können mit weniger Wachstum. Also es spielt sich auf ganz verschiedenen Ebenen ab.
Ja, danke. Wir reden hier auf jeden Fall immer von Bruttoinlandsproduktwachstum. Wachstum kann man ja auch noch ganz anders verstehen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen in das Thema, gebe ich nochmal ab an Valentin, der uns nochmal Matthias kurz vorstellt.
Genau, Matthias Schmelzer. Er ist Professor für sozial-ökologische Transformationsforschung an der Europa-Universität Flensburg. Er leitet dort den Master Transformationsstudien und ist auch Direktor des Norbert Elias Center for Transformation Design and Research. Ja, Matthias forscht zu Themen wie ökonomischer Geschichte, Neoliberalismus, Kapitalismus und fragt sich, wie eine Postwachstums- oder Degrowth-Transformation aussehen könnte. Genau, und was das bedeutet, das werden wir gleich mit ihm besprechen. Er war unter anderem viele Jahre auch beim Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig und engagiert in verschiedenen sozialen Bewegungen. Er hat viele akademische Publikationen und spannende Bücher veröffentlicht. Ich kann hier mal eins empfehlen. Zum Beispiel Degrowth/Postwachstum zur Einführung ist ein super Buch, um mal so einen ersten Überblick zu bekommen. Oder eine aktualisierte Variante, allerdings auf Englisch, The Future is Degrowth, a Guide to a World Beyond Capitalism. Ja, Matthias, schön, dass du heute mit dabei bist im Podcast.
Ja, schönen guten Morgen. Freut mich auch.
So, wir steigen direkt ein mit einer visionären Frage, denn unsere Reihe beschäftigt sich ja mit Visionen zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft. Deshalb starten wir damit. Wir setzen uns ja alle für eine Wirtschaft ein, die innerhalb der planetaren Grenzen funktioniert, also nicht unsere Lebensgrundlagen zerstört auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die stark zunehmende Ungleichheit global betrachtet, wie auch in unseren nationalen Grenzen in Deutschland zu bekämpfen und zu verringern. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was hat damit Wachstum zu tun? Das klären wir gleich. Aber wenn wir es schaffen würden, eine Wirtschaft aufzubauen, die diese zwei Aspekte erfüllt, also mehr soziale Gerechtigkeit und weniger ökologische Zerstörung. Wie würde diese Wirtschaft aussehen, eurer Meinung nach? Wie würde sie funktionieren? Was wäre anders zu heute? Matthias, ich gebe mal an dich ab und dann kann Lorenz gerne ergänzen.
Ja, ganz vielen Dank. Also ich habe mich mit dieser Frage sehr viel beschäftigt, vor allem auch mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist so eine kleine aktivistisch orientierte NGO in Leipzig ist, wo wir seit vielen Jahren zu anderen Formen des Wirtschaftens gearbeitet haben. Und eines der letzten Projekte, bei dem ich involviert war, hieß Zukunft für alle und war so ein Vernetzungsprozess mit verschiedenen AkteurInnen aus Wissenschaft, NGOs und sozialen Bewegungen, genau zu der Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Und wir haben das spezifisch gemacht durch Zukunftswerkstätten, in denen ExpertInnen zu unterschiedlichen Themenbereichen wie Mobilität, Landwirtschaft, nationale Finanzsystem, Bewegungsfreiheit, sich über 1,5 Tage intensiv ausgetauscht haben zu der Frage, wie wollen wir eigentlich leben im Jahr 2048, also jetzt in 23 Jahren, nicht in 20 Jahren, und wie kommen wir dahin? Was da rausgekommen ist, ist eine sehr, sehr radikal andere Zukunftsvision, als sie normalerweise, wir sie normalerweise kennen. Eine Welt, die im Wesentlichen auf der internationalen Ebene sehr, sehr global gerecht ist, was auch heißt für die reichen Länder eine wachstumsbefreite Gesellschaft. Eine Welt von Bewegungsfreiheit, einem ganz anderen gerechten internationalen Finanz- und Handelssystem und so weiter. Könnte ich jetzt jeweils in die Details gehen. Und ganz stark war quasi, ohne dass wir das Wort benutzt haben, schon die Vision einer Postwachstums- oder Degrowth-Gesellschaft für die industrialisierten Gesellschaften. Also eine Gesellschaft mit einem viel, viel kleineren Energie- und Materialdurchsatz, die aber gleichzeitig ein gutes Leben für alle Menschen eben innerhalb planetarer Grenzen ermöglicht, durch radikale Reformen in unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen, viel, viel kürzere Erwerbsarbeit, soziale Garantien im Bereich Wohnen, Energieverbrauch, Zugang zu Gesundheitsversorgung und Ähnlichem, viel weniger Elitenkonsum und Verschwendung und deutlich mehr Zeit, um vielleicht so grob die Marker so einzuordnen. Ist jetzt schon, das wurde 2020 veröffentlicht, ist auch Open Access verfügbar. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne anschauen. Gibt es auch mittlerweile auf Englisch. Mittlerweile fällt es mir aber deutlich schwieriger, in diese visionäre Arbeit einzusteigen und in dieses Visionieren über eine bessere Welt. Also gerade vor dem Hintergrund, die Frage war ja, eine Welt mit weniger ökologischer Zerstörung. Und was wir von den Erdsystemwissenschaften wissen, ist, dass wir sehr wahrscheinlich mittlerweile einen Punkt erreicht haben, wo irreversible Prozesse im Erdsystem ausgelöst worden sind durch fossilen Kapitalismus und unsere aktuelle Wirtschaftsweise, die eben nicht mehr so leicht umkehrbar sind und vielleicht auch gar nicht mehr umkehrbar sind, die dazu führen, dass in den nächsten Jahrzehnten die ökologischen Lebensbedingungen schlechter werden. Unabhängig davon, wie Gesellschaften jetzt auch vielleicht ihr Wirtschaftssystem umstellen und mehr Richtung Nachhaltigkeit schwenken. Und vor diesem Hintergrund wird es, glaube ich, zunehmend schwieriger, über bessere ökologische Bedingungen zu sprechen, weil es einfach unrealistisch ist angesichts des Grades an Zerstörung, der mittlerweile bereits ausgelöst ist. Und das beschäftigt mich gerade besonders. Was heißt eigentlich vor diesem Hintergrund, was heißt es eigentlich, über ein gutes Leben nachzudenken?
Ja, vielen Dank. Viele, viele tiefe Aspekte schon drin. Lorenz, magst du ergänzen? Was bedeutet das für dich?
Es gibt in der Postwachstums-Degrowth-Diskussion oder Bewegung ziemlich viele unterschiedliche Vorstellungen auch darüber, wie das konkret in einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft aussehen kann. Was dabei immer viel betont wird, ist, dass es ein demokratischer, partizipativer Prozess sein soll, so wie Matthias das schon genannt hat, auch in dem Prozess, den das Konzept Werk Neue Ökonomie angewandt hat, um zu dieser Vision zu kommen, was ja auch schon ein partizipativer Prozess war. Ich persönlich habe das Gefühl, man muss genau sagen, was Demokratie in diesem Fall heißt und wie sich das von heutzutage unserem Demokratieverständnis zum Beispiel in Deutschland mit der repräsentativen Demokratie, parlamentarischen Demokratie unterscheidet. Da genau sehe ich zum Beispiel, dass eine Postwachstumsgesellschaft deutlich demokratischer sein müsste, als wir es heute sind. Und das würde dann eher in Richtung von gesellschaftlicher Selbstverwaltung auf allen Ebenen gehen, dass Demokratie wirklich durch eine Art von Rätedemokratie in allen Arbeitsplätzen und Nachbarschaften verankert ist, dass Menschen wirklich über die Entscheidung, die sie betreffen, mitbestimmen können auf gleichberechtigter Basis. Das heißt, dass es viel mehr Möglichkeiten der Mitsprache gibt in allen gesellschaftlichen Fragen, als das heutzutage der Fall ist. Und viele andere Aspekte hat Matthias schon genannt, mit der reduzierten Arbeitszeit, dass auch die Qualität der Arbeit sich verändert, auch durch diese Mitbestimmung, dass man auch sozial unbeliebte Arbeit entweder qualitativ aufwertet, weiterverteilt oder automatisiert, also auch technologischen Fortschritt mehr sozialdemokratisch steuert auf solche Bereiche, wo gefährliche Arbeit gemacht wird oder eben die Arbeit, die unbeliebt ist. Und dass eben zum Beispiel auch sowas wie Geld, Profit, Konkurrenz eine deutlich geringere Rolle spielt in der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen, sondern dass das auch über eine partizipative und dezentralisierte demokratische Planung mehr geschieht, eben fokussiert auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, die auch durch solche Prozesse ermittelt werden können. Und einen Punkt möchte ich noch betonen, dass in so einer Vision Technologie nach wie vor eine große Rolle spielen wird, denke ich, denn das ist auch das, was meine und die Forschung mit meinen Kolleginnen in Australien, Menguli und Manfred Denzen, gezeigt hat, ist, dass nach wie vor technologische Innovationen wie erneuerbare Energien, Energieeffizienz, auch elektrischer Verkehr eine wichtige Rolle spielen, die kombiniert werden muss mit diesem Ansatz der Suffizienz, der Reduktion von Überkonsum etc. Und dass es auch aber eine andere Technologie braucht, also von Open Source, langlebiger und reparierbaren Produkten, die dann in so einer Gesellschaft sehr dominant und wichtig werden.
Ja, danke dir. Ich hole uns mal ein bisschen in die harte Gegenwart zurück. Deutschland ist ja in einer Rezession. Parteien und Medien sagen, wir brauchen Wirtschaftswachstum, um da wieder rauszukommen. Gleichzeitig befinden wir uns ja in einer eskalierenden Klimakrise. Matthias, du hast gesagt, 6 von 9 planetaren Grenzen sind überschritten. Wir nähern uns gefährlichen Kipppunkten im Erdsystem. Manche Prozesse sind vielleicht jetzt schon nicht mehr umkehrbar. Und die einen sagen jetzt, okay, wir brauchen gerade jetzt Wachstum und Innovation, um die Krisen zu bewältigen. Und die anderen sagen, Innovation sind super und Wachstum sinnvoller Bereiche wie erneuerbare Energien braucht es auch. Aber wir müssen eben trotzdem Energie- und Ressourcenverbrauch senken und ein System bauen, was eben nicht mehr so abhängig ist von endlosem Wachstum oder der Orientierung eben am Bruttoinlandsprodukt. Eine letztere ist ja eure Perspektive, die eben auch Degrowth oder Postwachstum genannt wird. Und es gibt ja inzwischen auch Begriffe wie Donut-Ökonomie oder Wellbeing-Economy, die vielleicht ein bisschen anschlussfähiger sind. Und ich möchte ganz kurz nochmal grundsätzlich dich fragen, Matthias, was ist jetzt eigentlich dieses Wachstum? Wie hängt es mit den beschriebenen Krisen zusammen? Und wieso orientieren sich eigentlich alle so stark am Bruttoinlandsprodukt? Man liest ja kaum was anderes jetzt in den Medien und die Parteien sind sich da irgendwie alle einig oder scheinen sich einig zu sein. Woher kommt das eigentlich?
Ja, vielen Dank. Genau, ich sage gleich gerne was dazu. Ich wollte nur kurz, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu verstehen für diese ganze Debatte, ist in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion die ökologische Krise zwar angekommen ist, aber in ihrer Dimension immer noch nicht verstanden ist. Bei weitem nicht. Letzten Oktober kam raus, jetzt mittlerweile sogar 7 von diesen neuen planetaren Grenzen sehr wahrscheinlich überschritten sind. Also die Versäuerung der Meere, gibt es jetzt neue Zahlen dazu, dass die wahrscheinlich eine weitere der quasi Ökosysteme ist, die notwendig sind, damit Menschen gut auf diesem Planeten langfristig leben können, das versagt. Und die Bedeutung davon, dass ja nicht nur die Klimakrise, sondern eben diese ganzen anderen ökologischen Systeme tatsächlich am Zusammenbrechen sind und vieles davon auch irreversibel ist, wird nicht verstanden. Und wird auch sehr, sehr stark immer aufgewogen gegen mögliche Risiken von ökonomischen Krisen, die ganz viel eben mit so einem Festhalten an einer Wachstumsideologie zu tun haben. Ein besonders prägnantes Beispiel ist von der Titelseite der FAZ gestern, wo es hieß, dass Kipppunkte im Klimasystem weniger schlimm seien als Kipppunkte der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Und man, finde ich, ganz gut diese Priorisierung da im Vergleich ganz gut sehen kann. Und Wettbewerbsfähigkeit ist natürlich wichtig, damit in Deutschland die Wirtschaft wieder wächst. Wachstum ist gerade in den letzten Jahren in Europa, wo die Wachstumsraten am Kriseln sind, also runtergegangen sind und es auch Prognosen gibt, auch plausible, dass in den nächsten Jahren, also gerade für die deutsche Ökonomie mit dem starken Fokus auf Export von bestimmten Gütern wie vor allem Autos, die in den letzten Jahren auch nicht richtig auf dem Stand der neuesten Technik gehalten worden sind, dass da Wachstumsraten möglicherweise einbrechen könnten, was dazu führt, dass der Ruf nach Wachstum immer stärker oder wieder stärker geworden ist. Das erscheint erstmal sehr natürlich, sehr normal, ist aber eine historisch gesehen eine sehr neue Idee. Ich habe mir das in meiner Promotion historisch angeschaut und war sehr erstaunt in den Archiven. Ich habe mir das quasi vor allem mit Fokus auf die OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, angeschaut, in dem Archiv dieser Organisation in Paris quasi so Dokumente gefunden aus den 1940er und 50er und 60er Jahren, die sehr deutlich machen, dass zu diesem Zeitpunkt Wirtschaftswachstum als Ziel von Politik noch gar nicht existierte und sehr aktiv zu einem Ziel von Wirtschaftspolitik gemacht worden ist. Das heißt, das, was uns so ganz natürlich und normal heute erscheint, dass Wachstum die Antwort auf alle möglichen gesellschaftlichen Herausforderungen ist, war nicht immer so, sondern wurde dazu aktiv gemacht. In einem ganz spezifischen historischen Kontext, vor allem von Konkurrenz im Kalten Krieg, dem Versuch, die dekolonisierenden Länder im globalen Süden einzubinden in so ein globales Entwicklungsregime und auch sozialen Frieden durch soziale Integration über Wachstum zu organisieren und den Klassenkonflikt dadurch zu entschärfen. Das war so der Kontext in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und seitdem ist diese Idee, dass Wachstum sinnvoll, notwendig und auch dauerhaft möglich ist, zu einer hegemonialen Idee geworden, die sich festgesetzt hat. Dabei geht es immer um Wirtschaftswachstum und die Idee ist auch quasi erst entstanden, als die Zahl, die das misst, was überhaupt die Wirtschaft ausmacht, das Bruttoinlandsprodukt, entwickelt worden ist in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und es ist eine Messgröße, die aus unterschiedlichen Gründen extrem problematisch ist, weil sie im Prinzip das, was wichtig ist für menschliches Leben, sehr stark oder sehr, sehr falsch bemisst. Und das ist jetzt aber zur Zielgröße von Wirtschaftspolitik geworden, mit fatalen Folgen, vor allem ökologisch, aber auch aus einer globalen Gerechtigkeitsperspektive, aus einer feministischen Perspektive gibt es eine lange Tradition von eben feministischer Kritik am Bruttoinlandsprodukt und aus einer Gerechtigkeitsperspektive, weil das Bruttoinlandsprodukt die Verteilung des erwirtschafteten Dienstleistungen und Güter überhaupt nicht in den Blick nimmt.
Ich würde, glaube ich, daran anknüpfen, insofern ich fragen würde, Matthias, mal da reinzugehen. Also an sich war die Erfindung des Bruttoinlandsprodukts und sozusagen die große Kraftanstrengung, das zu einem Zielgeraden der Politik zu machen, wahrscheinlich hat man in den 40er, 50er Jahren als OECD-Mitarbeitende gar nicht daran geglaubt, sozusagen, dass es jemals klappen könnte, dass dieses Wirtschaftswachstum, diese eine Kennzahl Bruttoinlandsproduktwachstum wirklich funktionieren würde, das so stark zu etablieren als politisches Leitbild sozusagen, auch international als politisches Leitbild, muss man ja sagen. International werden Staaten miteinander verglichen über diese Kennzahl oder lassen sich darüber vergleichen über diese Kennzahl, auch kontrolliert durch die Finanzmärkte, die dann anhand dieser Kennzahl sagen, ob Kredite vergeben werden oder nicht vergeben werden, ob man für vertrauenswürdig, zahlungsfähig und so weiter eingeschätzt wird oder nicht. Da hängt ja ganz viel dran, auch für noch nicht industrialisierte Länder. Ne? Man schaue sich die Bankenkrise an, 2007, 2008, wo dann Griechenland in totale Nöte kam und ganz viel privatisieren musste von seinem staatlichen Eigentum letztendlich, was dann wiederum Auswirkungen auf die Menschen hatte. Also an dieser Kennzahl hängt total viel und sie wurde bewusst eingesetzt. Und da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Um was? Um für Frieden zu sorgen, um sozusagen dafür zu sorgen, und so ist ja, diese Erzählung gibt es ja auch, dass Länder sich über diese BIP-Kennzahl vergleichen, statt gegeneinander Krieg zu ziehen, dass man sie durch den wirtschaftlichen Handel so miteinander verflechtet, statt dass sie miteinander auf dem Schlachtfeld kämpfen. Jetzt haben wir diese große Abhängigkeit von dieser Kennzahl und gleichzeitig auch wieder den Imperialismus durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. War gar nicht der Plan, dieses Thema hier noch mit einzubringen, aber ich glaube, es ist was uns auch beschäftigen muss, wenn wir uns mit den ökologischen Grenzen beschäftigen, Kriege, wenn sie wieder so massiv geführt werden, wie sie gerade wieder wie es gerade wieder beginnt, dann hat das auch extreme Auswirkungen auf unser Klima und auf die Natur und auf unseren Boden und auf unsere Lebensqualität. Genau, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, Matthias, um dich nochmal zu fragen, war es denn damals gut, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und dass wir das erstmal als Kennzahl genommen haben? Und dann aber auch die Frage angehängt, wenn das damals geklappt hat, sozusagen eine neue Zielkennzahl einzuführen, als neues politisches Leitbild, vielleicht klappt es ja heute auch. Und was könnten wir denn stattdessen nehmen?
Also auf jeden Fall ist es so, dass das Wachstum zum Ziel von Wirtschaftspolitik wurde und das Bruttoinlandsprodukt, die zentrale Messgröße, ist, glaube ich, verständlich. Vor dem Hintergrund der Welt der Mitte des 20. Jahrhunderts, Herman Daly hat den Begriff der leeren Welt im Vergleich zu heute sehr vollen Welt geprägt, was, finde ich, das ganz, also auf einer gewissen Ebene ganz gut veranschaulicht. Es ist eine Welt, der ökologische Druck von menschlicher, wirtschaftlicher Aktivität auf die Ökosysteme um Dimensionen kleiner war, als es heute der Fall ist. Und gleichzeitig die Welt insgesamt gesehen auch viel ärmer war als heute. Viel weniger Güter insgesamt, Güterdienstleistungen produziert wurden. Vor diesem Hintergrund ist es verständlicher als heute und vielleicht auf einer gewissen Ebene auch eine Idee, die eben damals ihre Zeit hatte, was heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Also heute kann man es, glaube ich, gut analysieren, als wir sind gefangen in der gesellschaftlichen Idee, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden ist, vor einem spezifischen historischen Kontext, die aber heute überhaupt nicht mehr angemessen ist, um die gesellschaftlichen Herausforderungen zu bearbeiten. Ob sie es denn jemals war, ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, da muss man dann eher reinschauen, für wen war sie, für wen hat diese Idee funktioniert und für wen auch nicht. Und ich glaube, für bestimmte mächtige Akteure in der Mitte des 20. Jahrhunderts war diese Idee sehr, sehr gut und sehr, sehr wirkmächtig. Das ist eine Idee, die sehr, sehr gut, die im Prinzip die Kernideologie von kapitalistischer Akkumulation geworden ist, weil sie so, das ist dann auch das zentrale Argument von meiner historischen Arbeit dazu, weil die Hegemonie des Wachstums verschleiert, was eigentlich die zentralen gesellschaftlichen Antagonismen in der Gesellschaft sind. Unter dem Deckmantel einer expertokratischen Vision von lass uns diese Konflikte, die gesellschaftlichen Verteilungskonflikte vor allem, lass uns, dass die temporär nicht bearbeitet werden, um technokratisch gemeinsam Wachstum zu stärken und eine Wachstumspolitik zu befördern, die dann durch die Idee des Trickle-Down tatsächlich allen zugutekommt. Und es hat für einen Teil der Menschheit funktioniert, vor allem männliche, weiße Industriearbeiterinnen in den Ländern des globalen Nordens. Zunehmend ist diese Gruppe auch deutlich größer geworden, aber es sind immer Menschen auch rausgefallen und die Kosten dieses Wirtschaftsmodells wurden von Anfang an ausgelagert. Und es ist ein exklusives Modell. Eines, das auf der eben Auslagerung von Kosten und der Aneignung von globalen Prozessen von Arbeit und Ressourcen basiert. Weswegen im Prinzip dieses neuere Konzept der imperialen Lebensweise ganz gut beschreibt, was durch den Fokus auf Wachstum entstanden ist. Nämlich eine spezifische Produktions- und Lebensweise, die eben auf der globalen Aneignung von Arbeit und Ressourcen basiert, die Kosten auslagert, dadurch in den Zentren der kapitalistischen Ökonomie viele Vorteile akkumuliert, gleichzeitig aber auch massive Probleme global schafft, weil eben die Kosten auf die Länder des globalen Südens und in die Zukunft ausgelagert werden. Ein extrem widersprüchliches Modell, das zunehmend an seine Grenzen stößt. Genau, und was das zunehmend eben auch zu dem, was Ulrich Brandt und Markus Wissen als ökoimperiale Spannungen beschreiben. Spannungen, die dadurch entstehen, durch die Versuche, einen fossilen Kapitalismus in grünen Kapitalismus zu transformieren, mit dem massiven Anspruch an Energie- und Ressourcendurchsatz, der damit einhergeht, um quasi die gesamte Energie- und Ressourcenbasis einer Weltwirtschaft mit den Dimensionen, die sie heute angenommen hat, herzustellen, braucht es neue Formen dessen, was in der Literatur oft als grüner Extraktivismus oder ökologischer Extraktivismus beschrieben wird, die eben zu neuen Spannungen führen, ökoimperialen Spannungen, die auch sich in Teilen eben auch militärisch auswirken. Eine Dimension, die in den nächsten Jahrzehnten auch noch massiv zunehmen wird, wenn keine solidarischen Lösungen aus den aktuellen Dilemmata und gesellschaftliche Herausforderungen gefunden werden, wird es mehr Kriege geben, die eine zunehmend stärkere, auch ökologische Dimension haben.
Meiner Kenntnis nach ist ja der aktuelle Forschungsstand, dass eine Strategie des grünen Wachstums, also dass es keine empirische Evidenz gibt, dass wir gleichzeitig wachsen können und CO2-Verbrauch und Ressourcenverbrauch senken können, dass das nicht funktioniert oder es keine empirische Evidenz gibt, dass es dafür einen ausreichenden Trend gibt und dass das sozusagen rechtzeitig gelingt. Und Lorenz, hier möchte ich dich jetzt mit reinnehmen, weil wenn wir jetzt sozusagen sagen, okay, jetzt machen wir eben kein Wirtschaftswachstum mehr, dann haben wir ja die Situation, dass Volkswirtschaften in die Rezession geraten, dass Arbeitslosigkeit steigt, dass es einen Zulauf zu rechten Parteien gibt, weil wir ein System gebaut haben, was eben davon strukturell abhängig ist, dass wir dieses Wachstum haben. Wo sind denn diese Punkte im System, in unserer Wirtschaftspolitik? Wieso braucht es eigentlich dieses Wachstum? Wo ist das Problem und wie kann man es ändern?
Also erstmal stimme ich dir total zu. Man muss da eben unterscheiden zwischen dieser Umweltwachstum-Entkopplung, was dann auf das grüne Wachstum abzielt, und eben diese Wohlbefinden-Wachstum-Entkopplung, wo es dann um Wachstumsabhängigkeiten, Wachstumszwänge geht und die soziale Unnachhaltigkeit von der Abwesenheit von Wachstum. Also wenn es Rezessionen gibt, Stagnation, dass es dann Menschen leiden auf verschiedenen Ebenen. Und wie du gesagt hast, genau, gibt es keine empirische Basis dafür, dass grünes Wachstum bezüglich der multiplen Umweltschäden schnell genug umsetzbar ist mit einem sehr technologischen Fokus. Und es ist aufgrund von verschiedenen Mechanismen, die zum Beispiel Tim Parikh und Kolleginnen sehr gut beschrieben und zusammengefasst haben, sehr unwahrscheinlich, dass sich das in der Zukunft ändert. Aber wie du auch gesagt hast, wenn wir jetzt sagen würden, okay, aufgrund von der Unnachhaltigkeit des Wachstumsparadigmas wenden wir uns jetzt der Suffizienz zu und der Überwindung des Überproduktion und Überkonsums, dann haben wir ein Riesenproblem, denn ja, es gibt verschiedene Wachstumsabhängigkeiten, Mechanismen im derzeitigen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, die dazu führen, dass wir Arbeitslosigkeit haben, aber auch Zusammenbrüche an Finanzmärkten, Armut sich erhöht, geopolitische Schwierigkeiten entstehen und so weiter. Und es ist ein aktives Forschungsfeld, das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Theorien dazu, wo denn genau diese Wachstumsabhängigkeiten vorkommen. In der Postwachstumsdiskussion wird sehr häufig auf den Arbeitsproduktivitätsfortschritt geschaut. Das heißt, dass arbeitssparender technologischer Fortschritt dazu führt, dass wenn die Wirtschaft stagniert, dass dann mit der Zeit weniger Arbeitskraft benötigt wird für die gleiche wirtschaftliche Produktion. Und das heißt, dass ein Teil der Menschen dann den Arbeitsplatz verliert. Und um das abzuschwächen, wird sehr häufig eine Arbeitszeitreduktion, eine Umverteilung von Arbeitszeit vorgeschlagen, die sehr verschieden aussehen kann und auch besonders zum Beispiel die Verteilung der Arbeit nach Geschlechtsrollen auch mitbeachten muss, sodass dann da wieder keine Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte entstehen. Aber das ist ein starker Fokus, häufig diese Arbeitszeitreduktion, Umverteilung von Arbeit. Ein anderer ist dadurch Konkurrenz am Markt in einer Marktwirtschaft größere Firmen wachsen, also Vorteile besitzen in dieser Marktkonkurrenz, also sogenannte Skalenökonomien besitzen, die schlicht und ergreifend ja, größeren Firmen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Und da wird dann auf verschiedene Ebenen geschaut, um das abschwächen zu können. Am Steuersystem könnte man Dinge verändern, Energie und Ressourcen stärker besteuern, wovon dann größere Firmen auch mehr benutzen, um diese Vorteile zu überwinden. Und letztendlich wird auch viel geschaut auf ökonomische und politische Klassenverhältnisse, also dass es Gruppen gibt in der Gesellschaft, durch ihre Besitzstruktur sich Vermögen und Einkommen aneignen kann und dadurch gesellschaftliche Ungleichheit sich beständig vergrößert, was ein großes Problem ist in einer stagnierenden Wirtschaft. Wenn eine Gruppe beständig akkumuliert, heißt das in einer stagnierenden Wirtschaft, dass eine andere Gruppe beständig verliert und disakkumuliert. Und das ist genau das, was Matthias vorhin schon genannt hat, dass durch Wachstum diese Verteilungskämpfe abgeschwächt werden. Das heißt, es würde stärkere Verteilungskämpfe geben in einer Postwachstumsgesellschaft, was heißt, dass man diese Macht und ja, diese Macht- und Herrschaftsstrukturen angehen müsste, um diese Konflikte abzuschwächen. Das heißt, dass es mehr Gleichberechtigung, mehr Mitbestimmung gibt in der Gesellschaft. Und zu guter Letzt Militärkonkurrenz, dass Staatennationalismus, dass auch politische Herrschaftsgruppen davon profitieren, vom Wachstum und das benutzen, um ihre eigene Macht zu erhalten und aufzubauen. und es zu Spannungen mit anderen Nationen führen kann. Und Wirtschaftswachstum auch zum Teil ein Kompensator ist für territoriale Streitigkeiten, ist da, also als Lösungsansatz wird häufig da genannt, dann ein verstärkter Internationalismus, internationale Solidarität zwischen lohnabhängigen verschiedener Nationen, auch gegen die jeweils nationalen politischen Herrschaftsgruppen. Das war jetzt nur einzelne Gruppen von Theorien. Es gibt noch einige andere, die dann mehr auf Kultur und Ideologie fokussieren.
Ja, danke dir, Lorenz. Aber nochmal, um es sozusagen das alles, was du sehr, genau, sehr differenziert ausgedrückt hast, so ein bisschen runterzubrechen auf eine einfache Antwort oder eine einfache Frage ist, die Hauptwachstumsabhängigkeit, würdest du sagen, ist schon dieses Argument zu sagen, okay, dann, wenn die Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt, Wachstum stagniert, also wir nicht immer mehr produzieren, dann fallen halt sozusagen diese Industriearbeitsplätze, von denen Matthias gesprochen hat, wo jetzt ja auch große Angst herrscht für viele Menschen, VW betreffend und so weiter, ist ja, ne, ich will das nicht kleinreden. Auf keinen Fall, aber das ist sozusagen das Hauptargument, dann entsteht halt Arbeitslosigkeit und wir haben soziale Kämpfe, richtig?
Genau, wenn ich jetzt einen Wachstumszwang oder Abhängigkeit auswählen müsste, dann wäre es wahrscheinlich die bestehenden wirtschaftlichen und politischen Machtstrukturen, Besitzverhältnisse auszuwählen, wenn wir Stagnation haben und bestimmte Sektoren abbauen aus ökologischen Gründen, Kohleindustrie, große Autoindustrie, also SUVs zum Beispiel, dann ist das auch eine, letzten Endes eine Machtfrage, ob wir sagen, okay, wir brauchen eine gerechte Transition, das heißt, wir machen eine Umverteilung von Arbeitszeit, implementieren eine Jobgarantie oder garantieren bestimmte gesellschaftliche Grundbedürfnisse für diese verlierenden Gruppen, erst einmal verlierenden Gruppen in der Gesellschaft. Und das ist letzten Endes eine politische und eine Machtfrage. Und ich glaube, dass solange wir eben sehr, sehr ungleich verteilte Macht haben, also mit den bestehenden Besitz und politischen Strukturen, wird es diese Konflikte geben und letzten Endes müsste man eine stärkere gesellschaftliche Solidarität, eine gesellschaftliche Organisation der Lohnabhängigen aufbauen, die diesen Machtverhältnissen etwas entgegensetzen kann. Dann letzten Endes auch Wachstumsabhängigkeiten überwinden und abschwächen kann, auch gegen alle bestehenden, alle zukünftig kommenden Krisen, die sich verschärfen werden mit dem ökologischen Zusammenbruch, dennoch soziale Solidarität aufrechterhalten kann und verhindern kann, dass nach unten getreten wird, sondern dass man eher nach oben treten kann.
Also heißt, es gibt diese Problematik, dass durch Wachstums diese Verteilungsfrage wieder aufs Tableau kommt, aber man kann sie lösen, indem man sie zusammen angeht und indem man nicht sich gegenseitig gegeneinander ausspielen lässt.
Absolut, ja.
Also diese Verteilungsfrage kommt sowieso wieder verstärkt aufs Tableau, weil wenn es quasi keine grundlegende, deutlich nachhaltigere Politik jenseits des Wachstums gibt, die eben quasi im Sinne von dem, was Lorenz beschrieben hat, Wachstumsabhängigkeiten angeht, wird das kapitalistische Wirtschaftssystem weiter die ökologischen Grenzen sprengen und dadurch den ökologischen Raum und die verfügbaren Ressourcen, menschliches Leben ermöglichen, so weit aufbrauchen, dass eben von der Seite her die Verteilungskämpfe nochmal mit einer ganz anderen Größenordnung auf die Menschheit zukommen. Und das ist, glaube ich, immer als Kontrastfolie wichtig zu sehen, weil wenn wir keine ökologischen Probleme hätten, gäbe es viel weniger Notwendigkeit, über diese ganze Frage von Wachstumsabhängigkeiten und deren Überwindung nachzudenken, als vor dem Hintergrund der dramatischen Situation, in der wir uns befinden, mit der Möglichkeit, also letztes Jahr gab es einen Klimabericht, der veröffentlicht worden ist, State of the Climate Report im letzten Sommer, unter anderem veröffentlicht durch einige der bekanntesten Klimawissenschaftlerinnen, auch der etabliertesten, Stefan Rahmstorf und ähnliche, die eindringlich davor gewarnt haben, dass wir bereits möglicherweise die Situation von gesellschaftlichen Kollaps-Szenarien bereits erreicht haben, die mit in die Analyse von dem, wo wir stehen, mit einbezogen werden sollten und wo mittlerweile auch quasi in den Klimawissenschaften sehr stark die Forderung angekommen ist, ja, es braucht diesen Übergang hin zu Formen von einer Postwachstumsökonomie, wie auch immer sie im Detail aussehen. Also es gibt einen sehr starken Druck von dieser Seite her, damit quasi Verteilungskämpfe nicht oder die Verteilungsfrage nicht mit fatalen, dramatischen Folgen von möglicherweise wirklich auch viele, viele Millionen Menschen, die sterben werden, von der Seite her kommt, im Sinne einer Postwachstumsökonomie heute zu versuchen, eine gerechtere Gesellschaft zu etablieren, was eben heißt, für die, die sehr, sehr viel haben, etwas zurückzutreten.
Wenn auch ihr wollt, dass wir eine Wirtschaft für Mensch und Natur aufbauen, die unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhält und regeneriert und in der alle Menschen fair entlohnt werden für ihre Arbeit, dann werdet Teil unserer Econ for Future Community und unterstützt uns mit einer Spende unter www.econforfuture.de. Dort findet ihr auch die Möglichkeit, bei uns mitzumachen oder an den Community-Veranstaltungen teilzunehmen, die wir regelmäßig anbieten. Die Welt wird besser, wenn wir uns verbünden, also schaut vorbei unter www.econ4future.de. Bis denn!
Was würdet ihr den Leuten antworten, die sagen, alles schön und gut, aber das klingt ja irgendwie nach Kommunismus oder nach, ihr wollt die soziale Marktwirtschaft abschaffen? Wollt ihr das? Oder wo ist der Unterschied in euren Zukunftsvisionen zum real existierenden Kommunismus oder wenn genau Leute diese Assoziation damit haben, sozusagen ja umverteilen und so? Das klingt ja sehr links und sehr sozialistisch.
Also ich würde vielleicht erstmal sagen, dass das ist zuerst einmal ein klassischer Abwehrreflex, der ja nicht nur bei dieser Idee in Anschlag gebracht wird oder in Bezug auf Postwachstum, sondern in Bezug auf alle Formen von ökologischer Politik. Wenn Robert Habeck sagt, wir brauchen eine grüne Investitionspolitik, brauchen ein Heizungsgesetz und ähnliches, da kommen genau diese Argumentationen auch. Das ist eine Politik der Deindustrialisierung, die auf eine sozialistische, kommunistische Ökodiktatur hinauslaufen. Ähnliche Reaktionen gab es in den USA auf Bidens Inflation Reduction Act und die damit einhergehende, in Teilen wirtschaftspolitisch relativ progressive grünkapitalistische Agenda. Auch da gab es genau diesen gleichen Vorwurf, das ist doch eigentlich im Sinne von dieser Wassermelone, außen grün, aber innen rot, eigentlich eine verkappte sozialistische Politik ist. Und ich glaube, genau als das muss man es auch erstmal verstehen, als eine reflexartige Abwehr, die den Status quo verteidigt. Trotzdem kann man da natürlich ein bisschen weiter reingehen und die Postwachstumsidee ist entstanden in starker kritischer Auseinandersetzung zu realsozialistischen Vorstellungen von industrialisierter sozialistischer Entwicklung, die eben sehr, sehr stark auch auf Wachstum gesetzt hat. Also ich glaube, man kann das sehr schwer in eins werfen, weil es eben sehr stark in kritischer Auseinandersetzung zu, also gerade in den 1970er, 80er Jahren, wenn man sich anschaut, die AutorInnen, die damals die ersten Postwachstumsvisionen entwickelt haben, André Gorz, Ivan Illich und ähnliche, war eine sehr, sehr starke linke emanzipatorische Kritik an realsozialistischem Industrialismus. Und die zieht sich eigentlich bis heute fort. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Reihe von interessanten Herausforderungen und vielleicht auch Parallelen, die sozialistische Konzepte versucht haben anzugehen, die eben auch in der Postwachstumsdebatte eine Rolle spielen. Angefangen von der Frage, wie kann man eigentlich gesellschaftliche Produktion und Verteilung organisieren, jenseits von einem Fokus rein auf Märkte, weil eben Märkte vor dem Hintergrund von Konkurrenz inhärent auch Wachstumsdynamiken vorantreiben, bis hin zu Fragen von konkreten Formen des Wirtschaftens in Genossenschaften oder Postwachstumsunternehmen, die eben nicht so einen starken betriebswirtschaftlichen Wachstumsfokus haben, weil sie eine andere Management- und Eigentumsstruktur verwirklichen.
Also ich stimme Matthias total zu, dass es, wenn man mit diesen großen Begriffen von Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus auch kommt, dass es dann häufig um diese reflexhafte Abwehr und Diskreditierung dieser Ideen geht. So, ich glaube, da muss man eben auch ganz genau fragen, okay, was meint man denn unter diesen großen Begriffen? Was wird da genau als Definition vorausgesetzt? Und dann sieht man eben auch, dass die, also klar, Postwachstums als Bewegung ist sehr heterogen. Da gibt es unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Visionen und Strategien haben. Einige davon zum Beispiel problematisieren Marktwirtschaft und Staat und Privateigentum, solche, ich sag mal, mit Kapitalismus assoziierten Strukturen, die nicht. Die sind dann auch häufig eher beschrieben als größer Post-Growth oder Postwachstumsströmung. Ich würde sagen, Degrowth als Begriff ist schon eher kapitalismuskritisch, problematisiert Strukturen wie Privateigentum, Marktwirtschaft, Marktkonkurrenz und auch zum Teil Staat. Und da muss man fragen, genau, was unterscheidet denn solche Vorstellungen von realsozialistischen historischen Strukturen, wie zum Beispiel in der Sowjetunion? Und da würde ich sagen, dass der allergrößte Teil der Postwachstumsideen einen extrem starken Fokus legt auf Demokratie und starke gesellschaftliche Mitbestimmung, die ja nun, würde ich sagen, in der Sowjetunion nicht existiert hat, was sehr ein autoritäres System war. Davon grenzt sich der allergrößte Teil der Postwachstumsbewegung stark ab und fokussiert auf die Vertiefung und Erweiterung von Demokratie und Mitbestimmung in der Gesellschaft. Und auch der Verhinderung von solchen starken Machtakkumulationen und autoritären Strukturen wie jetzt in der Sowjetunion.
Ja, da knüpfe ich direkt mal an. Mittlerweile, ja, man kann nicht sagen, es amüsiert mich, weil es gruselt mich auch gleichzeitig, Matthias, weil ich sehe, was es für Auswirkungen hat und haben wird auf unser Leben. Aber eigentlich ist es ganz lustig, wenn man sich anschaut, was Walter Eucken und so weiter damals geschrieben haben, irgendwie die Freiheit durch die Marktwirtschaft, die Freiheit durch den Kapitalismus ist dadurch gegeben, dass er eben dezentral ist, dass wir dezentral viele kleine Akteure haben, die im Wettbewerb zueinander ihr kleines Privateigentum sozusagen verwalten. Und der böse Sozialismus, wo dann alles zentralistisch in einer Hand ist, und eben dieser Wettbewerb nicht stattfinden kann. Und wenn wir uns heute die Realität anschauen, Lorenz, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dass wir eigentlich dass dieses Wachstumsparadigma, also dieses blinde Folgen diesem Bruttoinlandsproduktwachstum, ja total dazu führt, dass es eine immer größere Konzentration gibt von Eigentum. Also einerseits auf der privaten Seite wenige Menschen, die sehr viel Vermögen und Eigentum akkumuliert haben, dadurch meist, dass eben auch in der Unternehmenslandschaft sozusagen die großen Konzerne immer größer werden und dort einfach immer mehr Macht zentriert wird, immer mehr Eigentum zentriert wird und dadurch eben dieses Dezentrale gegeneinander in einem fairen Wettbewerb stehen, total ausgehebelt wird. Also was wir heute erleben, ist ja, dass, schauen wir uns die Lebensmittelindustrie an, da kenne ich mich ein bisschen besser aus, aber da sind es in Deutschland 4 große Unternehmen, die eben den Handel mit Lebensmitteln erstmal dominiert haben und jetzt aber sozusagen immer mehr auch die Produktion von Lebensmitteln kontrollieren, indem sie eben landwirtschaftliche Betriebe immer mehr aufkaufen und alles in einer Hand sich nehmen. Und dadurch eigentlich Konkurrenz ausgeschaltet wird. Es gibt dann noch die Konkurrenz zwischen den 4 Großen, aber wer weiß, wo da nicht die Absprachen treffen auf irgendwelchen gemütlichen, schönen Dinnern für im Smoking sozusagen, als ob die da nicht drüber sprechen, wie sie miteinander in Zukunft umgehen werden, diese 4. Weil wenn es nur 4 sind, dann ist es ja nicht so schwer, sich abzusprechen. Wenn man aber wirklich einen Wettbewerb von mehreren Tausend hätte, dann dann ist es natürlich schwieriger. Und ich sehe sozusagen die Vorteile von einer dezentralen, kleinteiligen, möglichst egalitären, weil viele, viele Akteure sozusagen die Möglichkeit haben, mitzugestalten und so weiter. Diese Idee, diese Vorteile, die damals, als Walter Eugen das geschrieben hat in den 40er Jahren, vorgebracht wurden für die Marktwirtschaft, die verstehe ich. Nur ich sehe sie heute nicht mehr in unserem System und nicht mehr als Argument sozusagen, um dieses System zu verteidigen, weil wir eben eine Zentralisierung, eine massive Zentralisierung von Macht haben, die jetzt sogar so weit geht, siehe USA und Elon Musk und so weiter, dass sie einfach Einfluss auf unsere Demokratie nimmt. Und diese demokratische, partizipative Struktur, die es eigentlich sein sollte, Lorenz, da ne, auch Postwachstums, ja, Ökonominnen fordern das auch, diese partizipative demokratische Struktur, auch die geht durch die ökonomische Machtballung eigentlich immer weiter verloren. Heißt, wenn wir jetzt nochmal uns in diese Sozialismus-Kapitalismus-Dualismus-Debatte reingeben, dann würde ich fast sagen, dass Degrowth eigentlich wieder zurück will, provokant gesagt, zu einer dezentralen Organisation unserer Wirtschaft, wo eben viele dezentrale Akteure auch Möglichkeit haben, mitzugestalten. Wie seht ihr das? Vielleicht in diesen Dualismen gedacht, wo steht ihr da?
Prinzipiell stimme ich dazu, dass eben Degrowth als Bewegung einen sehr starken Fokus auf soziale Partizipation und Mitbestimmung hat. Ich glaube, ich würde das schon auch hinterfragen und problematisieren, dass man so ein Bild hat von vor ein paar Jahrzehnten war es besser, weil da die Konzerne noch nicht so groß waren, Marktkonkurrenz stärker war und weniger Monopole vorhanden waren. Das mag zum Teil stimmen, aber ich würde auch sagen, dass Marktkonkurrenz immer imperfekt ist und da immer Macht im Spiel ist. Und selbst wenn es eine perfekte Marktkonkurrenz gibt, könnte man auch das kritisch anschauen und sagen, es ist ein unpersönliches Herrschaftsverhältnis, wo sozusagen die anonyme Hand der Märkte über Menschen Herrschaft ausübt und Menschen zur Selbstausbeutung zwingt, um Preisverhältnissen zu genügen. Und da kämen wir dann wieder zu Degrowth als ein sehr auch kapitalismuskritisches Konzept, was auch Marktwirtschaft kritisch anschaut, beziehungsweise die Dominanz von Marktverhältnissen im Ökonomischen hinterfragt, weil sie halt Menschen auch sehr viel Unsicherheit sehr viel Unsicherheit aussetzt, die auch zur Akkumulation und Ausbeutung führt. Also dass Menschen sich absichern müssen gegen diese Unsicherheit durch das Anhäufen von Geld und materiellen Ressourcen. Man es auch hinterfragen kann, inwieweit Wettbewerb und das kontinuierliche Gegeneinander im wirtschaftlichen Bereich dazu beiträgt, eine solidarische und eine solidarische Gesellschaft zu fördern, wo Menschen aufeinander Acht geben und füreinander Ausschau halten und füreinander sorgen. Auch in Verbindung mit feministischen Konzepten von Care und Fürsorge, dass es da auch ein sehr starkes Gegeneinander gibt, was denke ich nicht sonderlich zuträglich ist, um soziale Spaltung zu verhindern und bestimmte Werte von Solidarität zu fördern. In dem Sinn würde ich mich da schon auch selber persönlich als auf so einer antikapitalistischen Position sehen, die das kritisch betrachtet. Man muss dann natürlich sagen, wie es anders funktionieren könnte, wo es eben nicht in eine zentralisierte Planwirtschaft hinübergleitet, wie es in der Sowjetunion der Fall war, sondern dass es eben auch zu einer dezentralisierten, partizipativen, demokratischen Wirtschaft und demokratische Planung kommt, wo Leute mitbestimmen können, wie Güter und Dienstleistungen verteilt werden.
Dass Kapitalismus so ein perfektes System von Konkurrenz ist, das dazu führt, dass die effizientesten Lösungen sich durchsetzen und dadurch insgesamt der Wohlstand steigt, ist, glaube ich, auf vielen Ebenen einfach nur Ideologie. Und das zeigt sich genau an solchen Entwicklungen wie eben diesen monopolkapitalistischen Entwicklungen der letzten vor allem 3, 4 Jahrzehnte, die ja nicht nur im Lebensmittelsektor in Deutschland massiv sind, sondern weltweit im Prinzip das Wirtschaftsgeschehen bestimmen. Auf allen Ebenen, also wenn man sich die aktuellen Wachstumsdynamiken in den USA schaut, dann gehen die vor allem auf eine Handvoll großer monopolkapitalistischer Digitalkonzerne zurück, die im Wesentlichen den Markt und die Wachstumsdynamiken bestimmen. Aus der ökologischen Perspektive gibt es dieses Argument der sogenannten Carbon Majors, eine Studie, die aufgezeigt hat, dass es nur 100 Unternehmen sind, die für einen Großteil der gesamten historischen Emissionen verantwortlich sind. Ich glaube, das sind ungefähr 80% von allen Emissionen, die für die allein 100 Konzerne verantwortlich sind. Und man sieht daran, wie weit weg die kapitalistische Realität ist von dem Modell einer dezentralen Konkurrenz. Gleichzeitig glaube ich, dass es auch problematisch ist, die ordoliberalen Ideen aus den 1940er und 50er Jahren zu sehr beim Wort zu nehmen und zu idealisieren, weil es tatsächlich Dynamiken gibt in auch dezentralisierten Märkten, die genau zu solchen Zentralisierungsprozessen führen. Das ist ja kein Zufall, dass sich das so entwickelt, sondern da gibt es spezifische Strukturen, die ganz stark auch mit den von Lorenz beschriebenen Dynamiken von Konkurrenz, Skaleneffekten, Wettbewerb zu tun haben, die eben zu solchen Zentralisierungsprozessen führen. Eine Postwachstumsökonomie wäre in jedem Fall eine viel, viel dezentralere Wirtschaft, aus unterschiedlichen Gründen, vor allem auch, weil es ökologisch extrem irrational ist, in Zeiten, wo Energie knapp, vor allem grüne Energie knapp wird und oder knapp ist, Güter mehrmals um den Globus zu verschiffen, bevor sie verbraucht werden. Gleichzeitig glaube ich, dass eine Postwachstumsökonomie nicht unbedingt eine sein muss, die nur über Märkte die Allokation von Gütern organisiert, sondern in Teilen eben auch jenseits von Märkten, gerade was die zentralen Güter, die für die Partizipation und Teilhabe am Leben notwendig sind. Und in Teilen davon braucht es, gerade vor dem Hintergrund, ich glaube, das wird jetzt auch zunehmend deutlich, wenn man die ökologischen Debatten um Industriepolitik und Ähnliches verfolgt, wo auch stärker Elemente von sozial-ökologischer Planung, also dem bewussten Setzen von spezifischen Zielen und der bewussten Steuerung von Wirtschaftsaktivitäten zunehmend eine Rolle spielen müssen. Die Frage ist dann, und das ist, glaube ich, ein Trend, der kommt, weil die Notwendigkeiten der ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen das notwendig machen. Die Frage ist dann, ob das eine Form von demokratischer Planung ist, die sich an Bedürfnissen orientiert, inklusiv ist und herrschaftskritisch organisiert ist, oder ob es eher eine Form von Planung ist, die eben monopolkapitalistisch ausgerichtet ist, vor allem die Profite in den Mittelpunkt stellt oder dem, was wir gerade als so eine Art wirtschaftlichen Takeover einer Regierung in den USA als Gefahr im Prinzip beobachten können, die vor allem eine Planung ist, die darauf abzielt, bestimmte Wirtschaftssektoren, bestimmte Unternehmen durch gezielte Subventionen und Wettbewerbsvorteile zu stärken, auf Kosten der Mehrheiten. Also die Frage, wie im Prinzip auch Formen von gesellschaftlicher Planung demokratisiert werden können, ist eine, die zunehmend zentral wird und zu der die Ordoliberalen quasi nicht viel beizutragen haben, wo dann im Prinzip andere wirtschaftspolitische Schulen, glaube ich, da kann in den Fokus rücken.
Ja, danke. Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen, nämlich die Anonymität der Märkte, habt ihr jetzt beide erwähnt. Also, ne, wir wollen eigentlich hin zu einer Wirtschaft, die dezentraler organisiert ist in ja, vielen Bereichen des Wirtschaftens, sage ich mal, wo wir jetzt eine Zentralisierung herstellen. Wir wollen eine Dezentralisierung, auch eine Regionalisierung, ne, also dass Dinge irgendwie von einem dezentralen Monopolkonzern zu einem Ablageort sozusagen zu einem Subunternehmer und wieder zurückgeschifft werden, global, weil es eben im Moment die günstigste Alternative ist, das ist Quatsch, sondern wir wollen eigentlich viele dezentrale, regionale Strukturen, wie wir wirtschaften, und andererseits müssen bestimmte Versorgungsbereiche eben vielleicht auch stärker öffentlich, zentral und dann eben bestenfalls demokratisch sozusagen gelenkt werden, dass zum Beispiel jeder einen Arbeitsplatz hat, der gut bezahlt ist, dass wir eine gute Bildung, eine gute Kita-Versorgung haben, eine gute Gesundheitsversorgung haben, wo wir auch einfach den Abbau merken in den letzten Jahrzehnten von der Qualität her dieser Versorgung. Genau, aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen eine dezentrale wirtschaftliche Versorgung und wir fallen nicht auf die Ordoliberalen rein und sagen, es muss der Markt sein und es kann nur der Markt sein und das ist die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie fair und gerecht miteinander wirtschaften. Was ist denn sozusagen die Alternative zu der Anonymität der Märkte, wenn wir uns dezentral wirtschaftlich organisieren wollen?
Letzten Endes ist das auch eine Frage, die man, denke ich, nur begrenzt so theoretisch antworten kann, weil es letzten Endes ein partizipativer, emergenter Prozess sein muss, das herauszufinden und das so eine Strukturen zu etablieren. Also man kann das, glaube ich, dadurch sozusagen, dass die Natur des Ganzen dezentralisiert und partizipativ ist, wäre das auch ein so ein Prozess, so eine Strukturen, solche Strukturen zu etablieren, der in diesem Format ablaufen müsste. Ich glaube, dass es da durchaus sehr interessante, auch empirische Beispiele gibt, die in diese Richtung gehen, wo partizipative Planung zumindest im Ansatz durchgesetzt wurde, zumindest für eine begrenzte Zeit. Also ich denke da zum Beispiel an die Bewegung im spanischen Bürgerkrieg um Barcelona in Katalonien, wo sehr starke Arbeiterinnenpartizipation in den Arbeitsplätzen geherrscht hat und diese miteinander kooperiert haben über Organisationen, also Föderationen, dass sich Arbeiterinnenräte miteinander vernetzt haben, Informationen ausgetauscht haben, was denn wo wie benötigt wird. Zum Teil, klar, wurde da immer noch auf Geld und eine Art von Tauschwährung gesetzt. In anderen Regionen wurde auch das überwunden, zum Beispiel in der Aragon-Region. Aber ich glaube, es müsste dahin gehen, dass quasi dass man in Arbeitsplätzen, Nachbarschaften deutlich stärker sich organisiert, via Gewerkschaften, die Gewerkschaftsbewegung wieder stärker aufbaut, durch eine stärkere Vernetzung mit Menschen eben in den Arbeitsplätzen außerhalb der linken politischen Nischen, und diese Organisationen sich vernetzen in Föderationen und Informationen miteinander austauschen, Nachfrage miteinander austauschen über Rätestrukturen und mandatierte Delegierte. Ich meine, das sind jetzt alles Begriffe, die man spezifischer erklären müsste. Ich will nur sagen, es gibt dazu Ideen, es gibt dazu, denke ich, auch empirische Erfahrungen, die zumindest in diese Richtung gehen, wo man näher nachforschen müsste, wie man das auf heutzutage übertragen kann. Aber das waren schon industrialisierte Gesellschaften, die zumindest für eine Zeit so funktioniert haben. Und insofern denke ich, ist das kein Wunschtraum. Ich glaube, der Weg dahin ist natürlich extrem schwer und extrem steinig und sehr, sehr verschieden von dem, wo wir heute sind. Aber es muss sozusagen dort anfangen, in den heutigen Arbeitsplätzen, in den heutigen Nachbarschaften, dass man sich auf diesen Weg begibt und den gemeinsam beschreitet.
Ja, also ich glaube, dass die Anonymität der Märkte tatsächlich vielleicht auch Teil des Problems ist, eher als der Lösung. Weil Anonymität der Märkte heißt ja genau zum großen Teil auch, dass im Prinzip die sozialen und ökologischen Kosten von dem, was spezifische Produktionsprozesse beinhalten, dass die unsichtbar gemacht werden. Diese Anonymität führt dazu, dass Ausbeutung legitimiert wird, das unsichtbar gemacht wird, was im Prinzip die ökologische Zerstörung ist, die in spezifischen Produkten drin hängt und die es leichter macht, dadurch so ein weltweites System von imperialer Lebensweise aufrechtzuerhalten. Und zu großen Teilen muss es, glaube ich, bei dem Angehen der Nachhaltigkeitsherausforderung auch darum gehen, diese Anonymität, die im Wirtschaftssystem herrscht, wieder zurückzufahren und da wieder Prozesse von Bewusstsein und bewusster Entscheidung reinzutragen. Deswegen glaube ich, Anonymität ist eigentlich eher die falsche Richtung und alle möglichen Formen, die versuchen, Transparenz in die Beziehung, in die Austauschbeziehung zu bringen, sind eigentlich gehen genau in die richtige Richtung. Angefangen von Prozessen, die das sehr stark über Märkte machen, von fairem Handel, ökologischen Produkten, also diese ganzen Zertifizierungsprozesse, die ja versuchen, gewisse Transparenz, also Nicht-Anonymität in eben Märkte und Preise reinzutragen, sind, glaube ich, erste Schritte in diese Richtung. Das kann aber auch viel, viel weiter gehen im Sinne von sowas wie solidarischen Landwirtschaftsprojekten, die ja genau darauf basieren, die anonymen Marktprozesse auszuhebeln und an die Stelle davon bewusste Assoziation, bewusste Kooperation von zwischen Konsumierenden und Produzierenden zu setzen, die sich basierend auf geteilten Kriterien darauf einigen, was sind eigentlich sinnvolle Formen des Austausches, die für alle Beteiligten von Vorteil sind. Und das ist, glaube ich, eine spezifische Richtung, von der sich viel lernen lässt. Vor dem Hintergrund der Frage, wie kann man das eigentlich upscalen, sind dann, glaube ich, diese Beispiele, die Lorenz genannt hat, von Relevanz. Da gibt es auch noch viele, viele offene Forschungsfragen. Aber die Anonymität von Märkten ist eher das Problem. Und was wir brauchen, sind bewusste Prozesse der ökologischen und sozialen Integration von Aspekten in unser Wirtschaften, sei es über Preise, aber vor allem auch jenseits von Märkten und Preisen.
Ich arbeite gerade für ein Unternehmen, das heißt Mycelium, bauen quasi Unternehmen gemeinschaftsbasiert um. Also Unternehmen, die am Markt gewirtschaftet haben, auf Märkten gewirtschaftet haben, von dort den Preis nehmen mussten, weil das ist ja sozusagen die Aufgabe der Märkte. Wir müssen irgendwie mithalten und wettbewerbsfähig sein auf diesem Markt. Die standen eigentlich so weit mit dem Rücken zur Wand. Tolle kleine Unternehmen, die das Leben in den Stadtteilen geprägt haben, die eine Anlaufstelle war für viele Menschen, können eigentlich heutzutage nicht mehr auf Märkten existieren. Wir sehen, wie Stadtteile, wie Dorfläden zumachen, wie schöne Geschäfte zumachen in den Stadtteilen. In Mannheim schließen gerade noch und nöcher schöne Cafés und gerade auch vegetarische und vegane Restaurants. Und das Mycelium sagt solchen Unternehmen eigentlich oder hilft solchen Unternehmen dabei, zu sagen, wie könnt ihr auch ohne den Markt wirtschaften? Und zwar einfach, indem wir diese Anonymität der Märkte aufheben, 100 Menschen sozusagen miteinander in Kontakt bringen und sagen, wollt ihr, dass dieser Ort existiert? Ja, dafür braucht es dieses Geld im Monat, also die Betriebskosten werden offengelegt und dann entscheiden sich die Menschen gemeinsam, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Zu den Kosten, die es eben pro Monat verursacht und ne, Kosten bedeutet, da können diese Menschen arbeiten, die auch in diesem Stadtteil leben, da können diese Produkte eingekauft werden, die vielleicht auch regional aus der regionalen Wirtschaft stammen, bestenfalls und wieder für andere ein Einkommen sind. Und diese Orte zu erhalten im ersten Schritt und dann weiter auszubauen, also solche Orte aufzubauen, ich glaube, das ist ein ganz, könnte ein ganz, ja, großer Hebel sein letztendlich, wenn sich viele Leute dafür entscheiden. Deshalb der Aufruf mal von mir an die HörerInnenschaft. Schaut euch mal das Mycelium an. Ja, lernt, wie man solche Orte erhält oder aufbaut. Oder wenn ihr einen Ort habt, ein Unternehmen, ein kleines Café und so weiter, was schließt, meldet euch bei uns. Dann können wir das gemeinsam retten und erhalten und so unsere Wirtschaft peu à peu umgestalten.
Genau, dazu haben wir ja auch noch eine vertiefte Podcast-Folge. Ich finde ja solche kleinen Projekte oder es gibt ja inzwischen total viele davon sehr super und gleichzeitig ist natürlich die große Transformation nicht aus der Nische machbar, sondern die politischen Rahmenbedingungen müssen sich ändern und ich würde gerne nochmal jetzt auf diese realpolitische Ebene kommen. Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Und die Frage ist, die ich mir stelle, wie kommt Nachhaltigkeit in die Offensive? Also wie kommt die Klimakrise, die planetaren Grenzen auf die Agenda? Wie kommen gute politische Ideen so in die Offensive, dass sie nicht sozusagen schon vor den Verhandlungen dann immer wieder zurückschrecken oder erst gar nicht Parteiprogramme konsequente Ideen reingeschrieben werden, weil dann die Angst vorherrscht vor der neuen Bildschlagzeile, vor dem neuen Heizhammer, wie auch immer. Und es gibt ja massig an Alternativen, es gibt alternative Wohlstandsindikatoren. Ihr habt viele Politiken genannt, wie Jobgarantie und alles mögliche andere, wo auch Sozialmenschen mitgenommen und was gleichzeitig ökologisch ist. Spoiler, in der nächsten Podcast-Folge werden wir das auch nochmal vertiefen. Genau, aber die Frage ist sozusagen, wie schaffen es diese Ideen in die Parteien und letztendlich dann in die Parteipolitik vor dem Hintergrund? Wir wissen es alle, dass es einen Rechtsruck gibt in Europa, auch in Deutschland, konservative Parteien stark sind und es eben nach viel aussieht, aber nicht nach einer Postwachstumsvision, Ökonomie, die umgesetzt wird nach der Bundestagswahl.
Nee, also dem würde ich zustimmen. Es sieht nicht danach aus, als ob nach der Bundestagswahl Postwachstumspolitiken umgesetzt werden. Und ich glaube, es ist jetzt auch müßig zu überlegen, wie das in den nächsten paar Wochen möglich gemacht werden könnte, weil das wird nicht passieren. Ich glaube, was hilfreich ist, um zu verstehen, was wir aktuell erleben, ist, das zu verstehen als so einen ganz grundlegenden, als einen neuen sozial-ökologischen Klassenkonflikt. Und das ist auch das Buch, was wir mit der Forschungsgruppe in Jena letzten Sommer veröffentlicht haben. Gibt es auch im Open Access. Wen das interessiert, ist eine Analyse der Einstellungen, Mentalitäten in der deutschen Bevölkerung zu Fragen der sozial-ökologischen Transformation. Und wir kommen zu dem deutlichen Ergebnis, dass die Auseinandersetzungen und Konflikte, die es in diesem Bereich gibt, real sind und sich auch eben verstehen lassen als so ein sehr, sehr grundlegender Klassenkonflikt entlang von mehreren Dimensionen. Und vor dem Hintergrund dieses Verständnisses, dass es hier reale Konflikte in der Gesellschaft gibt, die auch mehrdimensional laufen und die nicht nur ideologisch aufgeladen sind durch Menschen, die oder Menschen, Unternehmen, Zeitungen, die versuchen quasi hier so eine Polarisierung in der Gesellschaft zu produzieren, sondern die basieren auf realen Interessengegensätzen, schafft die Basis für eine Analyse von politischen Richtungen, die vielleicht daraus helfen und politische Allianzen denkbar machen, die ökologische Politik voranbringen. Und die Voraussetzung dafür, dass ökologische Politik gesellschaftlich langfristig durchgesetzt wird, heißt, dass sie immer auch eine soziale Dimension haben muss. Also dass sie denjenigen, die am schlechtesten gestellt sind in der Gesellschaft, Vorteile bringt und auf jeden Fall keine Nachteile. Und das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Dadurch haben sich sehr, sehr viele Widerstände und Transformationsängste, Transformationsmüdigkeiten der Gesellschaft und so weiter immer stärker breit gemacht. Was dagegen helfen würde, wäre tatsächlich dabei anzusetzen, ökologische Politiken oder Politiken der ökologischen Reduktion, wie sie ja in der Postwachstumsdiskussion diskutiert werden und wie sie meiner Meinung nach auch notwendig sind, mit denen anzufangen, bei denjenigen, die besonders privilegiert sind in der Gesellschaft und die zu kombinieren mit Politiken der sozialen Absicherung für diejenigen, die am prekärsten sind. Und das als ein gemeinsames Paket für sozial-ökologische Transformation kann, glaube ich, längerfristig, und das ist jetzt wirklich wichtig, längerfristig, dafür braucht es eine Neuaufstellung der gesamten Parteiausrichtung, eben Allianzen möglich zu machen zwischen dem ökosozialen Spektrum in der Gesellschaft, also einem Drittel der Gesellschaft, die im Prinzip ökologische Politik wollen, und dem defensiv im Moment teilweise auch reaktionär eingestellten Spektrum von sozial eher Abgehängten in der Gesellschaft, die in deprivilegierten Positionen in der Gesellschaft verortet sind, um so eine Allianz überhaupt denkbar zu machen. Was wir aktuell als Gefahr erleben, ist eben eine entgegengesetzte Allianz dieses reaktionär-defensiven Spektrums mit einem steigerungsorientierten antiökologischen Spektrum, was eben in so einer Koalition von CDU mit starken, stark vorangetrieben durch eben AfD, BSW-Argumentationen, was darin sehr sichtbar wird.
Und gleichzeitig, das wurde in unserer ersten Podcast-Folge von Silja Graupe betont, sind ja auch ungewöhnliche Allianzen wichtig und können ja so ein bisschen das Zünglein an der Waage manchmal sein. Also vielleicht auch eben privilegierte Menschen, vielleicht auch besonders reiche Menschen, die ja sich engagieren wollen, zum Beispiel mit der Initiative Tax Me Now oder anderes.
Ja, genau. Absolut.
Genau, ich würd kurz die Frage aufmachen, wie historisch gesehen soziale Fortschritte errungen worden sind oder erreicht worden sind. Und ich glaube, wenn man da zum Beispiel auf die Geschichte des 8-Stunden-Tags schaut, was ja auch sehr, ich sag mal, direkt relevant ist vor dem Hinblick, dass Postwachstum, Degrowth, Arbeitszeitreduktion als ein Ziel hat. Die Frage, okay, wie lässt sich sowas realpolitisch umsetzen? Und was hat das für Implikationen für unsere Handlung, unsere Strategie im Hier und Jetzt? Und ich glaube, was da eben sehr heraussticht, ist, dass es erkämpft worden ist durch eine sehr gut organisierte Arbeiterinnenbewegung, die sehr, sehr ungehorsam mit Streiks, mit großen kollektiven Aktionen für diese sozialen Verbesserungen gekämpft hat. Und ich denke, das ist ein Riesenproblem, dass diese Bewegung heutzutage so nicht mehr existiert, sondern extrem geschwächt ist, im Sinne von, dass diese Organisationskapazität nicht mehr existiert und dass etablierte Gewerkschaften eine sehr begrenzte Rolle in dieser Gesellschaft haben, die sehr kollaborativ ist mit wirtschaftlichen und politischen Herrschaftsstrukturen und da sehr zu so einem Manager geworden ist von diesen Machtverhältnissen. Und ich glaube, dass das quasi diese historische Analyse von wie Reformen im Kapitalismus, im Hier und Jetzt errungen worden sind, wichtige Implikationen hat für wie wir heute für so eine Reform arbeiten sollten, um die zu erreichen. Und dass das auch helfen kann gegenüber den reaktionären Tendenzen, also dem krassen Rechtsruck, den wir in unserer Gesellschaft erfahren, dass es so ist, dass etablierte Parteien es nicht schaffen, gute Antworten auf die Herausforderungen von heute zu etablieren und dass Parteien wie die AfD die einzigen zu sein scheinen, die sozusagen sich als eine Alternative positionieren können. Und das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, es bräuchte eine deutlich stärkere außerparlamentarische Linke, die sich als Alternative positionieren kann und die eine Art von Gegenmacht aufbauen kann, um für Verbesserungen im Hier und Jetzt zu streiten. Und eben diesen Machtverhältnissen etwas entgegenzusetzen, gesellschaftliche Solidarität aufzubauen, zu verhindern, dass Teile der Gesellschaft, Teile der Lohnabhängigen gegeneinander ausgespielt werden, dass gegen Migrantinnen gehetzt wird und nach unten getreten wird. Und ich glaube, dass es dafür genau diese Entwicklung bräuchte, dass man wieder zurück in die Arbeitsplätze, zurück in die Nachbarschaften, an die Basis geht, um diese Organisation und diese gesellschaftliche Solidarität wieder aufzubauen. Das ist natürlich auch eine gewisse Selbstkritik, dass man raus aus dem auch sehr akademisierten Elfenbeinturm, in dem sich auch viele Linke aufhalten, rausgeht oder aus der Nischenkultur rausgeht und mit Leuten ins Gespräch kommt, in andere Orte kommt, die nicht dem komfortablen Umfeld entsprechen. Das ist, denke ich, eine wichtige Strategie, die uns helfen kann, egal in was für Situationen wir kommen in der Zukunft, diese gesellschaftliche Solidarität und Zusammenhalt aufzubauen. Und ich denke, es gibt auch viele praktische Beispiele, die schon genau das tun. Also ich denke da an die Nachbarschaftsinitiative Solidarisch in Gröpelingen, die wichtige Arbeit in diese Richtung tut. Aber auch Mobilisationen, wo Klimabewegungen, Arbeiterinnenbewegungen zusammenkommen, wie Mobilisation am Boschwerk Münchenberg am Daim oder auch jetzt Mobilisationen in der Schweiz um den Erhalt von Stahlwerken in Gerlafing und Emmenbrücke, wo einfach Allianzen entstehen zwischen Klima- und Arbeiterinnenbewegung, genauso wie in der GKN-Fabrik in Florenz, was auch ein sehr gutes Beispiel ist dafür, wo wirklich einfach Arbeiterinteressen, Interessen von Menschen, die vielleicht nicht so sehr in grünen linken Bubbles sind, geschützt werden und dafür gekämpft wird von Linken und klimapolitisch Aktiven. Und ich glaube, diese Vorbilder sind ein guter Wegweiser in eine Richtung, wo wir gemeinsam wirklich auch Macht aufbauen können, um für diese Reform zu streiten, egal wer die Bundestagswahl gewinnt. Und ich glaube, das ist eine Strategie, die resilienter ist oder sehr resilient ist, weil sie eben unabhängig davon ist, aber uns natürlich auch dabei helfen kann, für das kleinere Übel zu mobilisieren für die Wahl.
Ich würde es gerne noch ganz kurz unterstützen. Im November durfte ich die Ex-GKN-Fabrik nahe Florenz besuchen und glaubte tatsächlich, solche Beispiele extrem wegweisend sind, und es ist wahrscheinlich im Verlauf der Diskussion deutlich geworden, die Transformation, die grundlegende Transformation, die notwendig ist, um die schlimmsten ökologischen Verwerfungen zu vermeiden, im Sinne von so einem Übergang hin zu einer Ökonomie jenseits des Wachstums, so grundlegend sind, dass sie tatsächliche Verschiebungen der Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft voraussetzen. Die entstehen durch Prozesse in sozialen Bewegungen und in der Zivilgesellschaft, bei denen zu großen Teilen dann politische Parteien, der politische Raum auch in einer getriebenen Rolle ist. Also wo nachgelagert Prozesse im politischen Raum erst passieren, die vorbereitet sind durch Prozesse in der Zivilgesellschaft, in sozialen Bewegungen, in den Kämpfen und Auseinandersetzungen, die vorangetrieben werden durch eben so visionäre Bottom-up-Prozesse. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie man sich diesen Übergang so ganz grundlegend vorstellen kann. Was dann im politischen Raum passiert, ist trotzdem entscheidend, aber ist oft nicht die Ursache von dem, wo grundlegender Wandel herkommt, vor allem wenn es um die Größenordnung geht, von dem, was ansteht.
Ja, um es nochmal vielleicht zusammenzufassen. Ne, wir sind ja mit der Frage gestartet, kann Wachstum nachhaltig sein? Brauchen wir Wachstum? Können wir Wachstum, Bruttoinlandsproduktwachstum nachhaltig gestalten oder ist es eigentlich kontraproduktiv? Ich glaube, uns allen ist sehr bewusst, dass diese Erzählung auch, dass wir Wachstum unbedingt brauchen, um Arbeitsplätze zu sichern, um unseren eigenen Wohlstand zu sichern und so weiter, eigentlich eine Farce ist. Also es wird behauptet sozusagen, wir müssen unser Bruttoinlandsproduktwachstum jetzt irgendwie grün hinbekommen, um diesen Verteilungskampf, den sozial-ökologischen Verteilungskampf, der eigentlich ansteht, nämlich ganz konkret um Ressourcen auch, ne? Also wir sind noch nicht so weit hier, wo ich lebe zumindest, wo wir leben, jetzt um Wasser zu kämpfen. Aber in anderen Regionen ist es eben so, dass rationiert wird und dass die mit mehr Geld sich mehr Wasser leisten können und die anderen eben ja nichts davon bekommen oder essen. Genau, da sind wir noch nicht. Aber es geht eigentlich um diesen zentralen Verteilungskampf. Es ist eigentlich genug da, nur wenn wir eben nicht weiter unser Bruttoinlandsprodukt wachsen lassen und immer mehr verdienen, dann müssen wir darüber sprechen, beziehungsweise wir müssen auch darüber sprechen, weil selbst wenn wir weiter Bruttoinlandsproduktwachstum schaffen, eben die Ressourcen knapp werden, weil darauf unsere Wirtschaft nicht ausgerichtet ist, weil eben die planetaren Grenzen kippen, weil wir einen extremen Druck der Ökosysteme erleben. Und dieser Druck der Ökosysteme bringt uns vielleicht ja auch, um es positiv zu formulieren, dazu endlich über Verteilungsgerechtigkeit auch ja, das wieder in den Blick zu nehmen, statt es immer weiter sozusagen unter den Teppich zu kehren. So, es braucht also kein Bruttoinlandsproduktwachstum, sondern was es braucht, ist ein Gespräch darüber, öffentlich, aber auch ne, in den Unternehmen, in den Stadtteilen darüber, wie wollen wir das, was wir haben, wieder gerecht miteinander teilen und effizient miteinander nutzen, statt es ineffizient zu verschwenden, wie wir es gerade tun. Und was ihr jetzt auch schon dargestellt habt, ist, wie es klappen kann, nämlich wir brauchen ungewöhnliche Allianzen, wir müssen raus aus unserer akademischen Bubble, wo wir über Degrowth und Postgrowth reden, sondern rein in die Unternehmen, vielleicht auch gerade in die bedrohten Unternehmen. Ihr habt den Produktionsstandort in Florenz erwähnt, der jetzt anders genutzt wird. Vielleicht könnt ihr da noch mal mehr dazu erzählen, zu diesem ganz praktischen Beispiel und auch vielleicht mit dem Hintergedanken für unsere ZuhörerInnen mal zu sagen, okay, also wahrscheinlich erreichen wir hier nur dieses Drittel sozial-ökologische Bubble, die uns zuhört. Was können diesen diese sozial-ökologische Bubble, die ja oft auch zu dem sehr privilegierten Teil in Deutschland, aber auch weltweit betrachtet gehört. Was können wir denn tun? Ich nehme mich da mal mit rein. Jetzt ganz konkret mit Blick auf die Bundestagswahl, aber eben nicht nur mit dem Blick auf die Bundestagswahl, weil ein Kreuz zu setzen an einem Sonntag eben nicht ausreicht, würde ich sagen, für die heutige Zeit, sondern was können wir tun, um ganz konkret eben diesen zivilgesellschaftlichen Druck aufzubauen, diese Organisiertheit wieder hinzubekommen, um Transformationen mitzugestalten.
Ich glaube, dass eben diese Konversation, die wir gerade schon hatten, dass die sehr sehr wichtige Anhaltspunkte schon gibt über die Richtung, in die wir uns entwickeln sollten. Also, dass wir uns an unseren Arbeitsplätzen vernetzen, an unseren Arbeitsplätzen darüber austauschen, was es gerade konkret bei uns für Probleme gibt, an denen man arbeiten kann. Ich denke, dass da eine Forderung, die einfach auch in vielen Kontexten, in vielen Situationen heute schon Lebensqualität von Menschen verbessern kann, ist die Forderung nach einer Arbeitszeitreduktion mit Lohnausgleich. Sich darüber zum Beispiel auszutauschen und zu vernetzen, zu organisieren, Gewerkschaften beizutreten, in euren Mietshäusern, sich mit Nachbarn und Nachbarinnen zu vernetzen und gegen Mieterhöhungen zu organisieren. Von dort aus eben sich mit anderen Organisationen zu vernetzen. Ich betone das so stark, Arbeitsplätze und Nachbarschaften, weil ich denke, dass das strategisch sehr wichtige Orte sind, wo man Macht ausüben kann, einfach dadurch, dass das sensible Orte sind für Profit und Mietflüsse. Wenn man diese im Endeffekt ausschaltet durch Streikorganisationen, dass das sehr, sehr, sehr machtvolle Mittel sind, größerskalig Veränderungen zu erwirken in diesem System. Und deshalb sind es strategisch sehr, sehr wichtige und interessante Orte, sich dort zu organisieren. In der GKN-Fabrik in Florenz. Dort hat es eine längerfristige Organisation gegeben mit einem Fabrikkomitee, das sich vernetzt hat, das sich ausgetauscht hat. Und als klar war, dass die Fabrik, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die Geschichte lief, dass die Fabrik geschlossen oder verkauft werden soll, haben die Arbeiterinnen kollektiv beschlossen, die Fabrik zu besetzen. Das auch mit dem Ziel, Druck auszuüben und eine größer gesellschaftliche Bewegung für den Erhalt von Arbeitsplätzen, aber auch für eine sozialökologische Transformation zu starten und diesen Druck auszuüben. Es wurde ein langer Prozess gestartet, wo überlegt wurde, okay, wie kann man diese Fabrik umfunktionieren, um Teile oder Produkte für die sozialökologische Transformation herzustellen, eine Konversion der Fabrik zu erreichen, dass zum Beispiel Elektrofahrräder und Fahrzeuge für den öffentlichen Verkehr hergestellt werden können. Und da wurden detaillierte Pläne ausgearbeitet. Leider ist es fehlgeschlagen, diese Bewegung zu verallgemeinern, also dass andere Fabriken ebenfalls streiken, ebenfalls ihre Fabriken besetzen, um größer skalierten Druck auf Politik und Kapital zu machen. Es hat allerdings eben eine starke Verbindung mit der Klimabewegung stattgefunden. Große Demonstrationen wurden abgehalten. Jetzt wird gerade Geld gesammelt, um die Fabrik umzufunktionieren in eine Kooperative. Und ich glaube, dass genau das dieser Prozess ist, den wir anfangen müssten, also unseren Arbeitsplatz zu organisieren, zu gucken, wie könnte unser Arbeitsplatz auch umfunktioniert werden für eine sozialökologische Transformation, sich zu vernetzen, zu organisieren auch ungehorsam zu streiten für Verbesserungen, die eben in diese richtige Richtung, in eine sozialökologische gerechte Richtung gehen. Und größerskalig kann das dann für Reformen genutzt werden, Arbeitszeitreduktion, partielle Jobgarantie, wahrscheinlich partiell. Also gibt einen Unterschied zwischen unseren Idealvorstellungen und dem, was wir realpolitisch erreichen können. Jobgarantien, ein erhöhter Mindestlohn, oder auch gewisse Umweltreformen, zum Beispiel SUV-Einschränkungen oder sowas. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist eben, dass man sich mit anderen Bewegungen vernetzt, eben die sozial-ökologische Transition intersektional denkt, was heißt, dass man über verschiedene Unterdrückungsmuster hinwegdenkt, das heißt, dass man sich zusammenschließt mit anderen unterdrückten Gruppen, mit der migrantischen, antirassistischen Bewegung, feministische Bewegung und damit verhindert, dass sich Gruppen gegeneinander ausspielen. Und da es dahin geht, dass man niemanden alleine lässt, es eine Einheit der Lohnabhängigen gibt. Genau, das schließt dann für mich jetzt gerade auch wichtig, denke ich, in dem Moment auch die dekoloniale Bewegung mit ein, die sich gegen den Völkermord in Gaza engagiert. Also, dass man das ganzheitlich denkt und für eine Einheit der Lohnabhängigen eintritt und sich nicht spalten lässt.
Also die Frage, was tun, ist absolut zentral. Ich möchte da drei Sachen hervorheben. Das eine ist, alle sollen sich organisieren an den Orten, wo sie sind, um die Orte zu demokratisieren und zu verbessern und sozial-ökologisch ausgerichtet, egal welche sie sind. Und ich glaube, es total sinnvoll ist, wenn alle Menschen da ansetzen, wo sie auch das Gefühl haben, selber wirkmächtig zu sein, wirkmächtig werden zu können mit anderen zusammen und sich auch wirkmächtig zu fühlen. Das Zweite ist, ich glaube, es besteht aktuell die Gefahr einer neuen sozialökologischen Bescheidenheit in der Diskussion. Vor allem, wenn man sich die sozialwissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre anschaut, gibt es zunehmend Veröffentlichungen, die in die Richtung argumentieren, grundlegende Transformation ist eigentlich unrealistisch, wird nicht passieren. Lass uns in kleinen Schritten verbessern, was gerade möglich ist. Und ich glaube, dass es extrem gefährlich ist. Und würde hoffen, dass Menschen aus diesem Podcast auch mitnehmen, dass es sich lohnt, tiefer zu fragen, grundlegende Alternativen weiterhin in den Blick zu nehmen, auch wenn sie vielleicht aktuell nicht so durchsetzbar erscheinen, weil sich die Situation auch längerfristig ändern kann. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse passieren nicht linear, sondern in starken Zyklen, in denen es Prozesse von radikaler Beschleunigung gibt, auch soziale Kipppunkte, die ausgelöst werden, aber auch vorbereitet werden müssen durch eben Prozesse in sozialen Bewegungen, in der Gesellschaft selber, durch entsprechende Debatten da. Wer weiß, wo wir in 5 oder 10 Jahren stehen. Auch diese grundlegende Transformation, die dann vielleicht möglich wird, kann heute schon vorbereitet werden. Und das Dritte ist ganz zentral, wir haben jetzt gar nicht so stark heute vertieft, aber die aktuelle Faschisierung in der Gesellschaft ist ein Prozess, der jede Form von ökologischer, sozial-ökologischer Transformation langfristig unmöglich machen wird. Deswegen ist quasi die gemeinsame Organisation gegen Faschismus und die Unterstützung von antifaschistischen Bewegungen absolut zentral, um zu verhindern, dass wir in eine gesellschaftliche Situation kommen, in denen eben die Grunderrungenschaften von modernen Gesellschaften, Demokratie, Menschenrecht und so weiter, so weit unterhöhlt werden, dass auch weitergehende progressive Veränderungen unmöglich werden. Diese Gefahr ist aktuell realer, als wir uns alle eingestehen wollen, und deswegen hoffen wir auf das Beste in den nächsten Jahren.
Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Matthias, Lorenz, vielen herzlichen Dank, dass ihr mit im Podcast wart und ja, eure Perspektiven geteilt habt.
Ja, ganz vielen Dank auch.
Ja, auch ganz herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Genau, alle Links, die hier erwähnt wurden, werden wir auch in den Shownotes nochmal zur Verfügung stellen, und da könnt ihr euch weiter damit beschäftigen. Genau, ich bedanke mich auch bei euch beiden und genau, wünsche euch einen guten Verlauf des Jahr 2025 für uns alle und hoffentlich einen guten Ausgang der Bundestagswahl, was auch immer das heißt.